Und hier noch ein Podcast-Tipp. Wenn euch Geschichten aus Hamburg interessieren, hört gerne mal in unseren Podcast Unser Tor zur Welt rein. Wir vom Hamburger Abendblatt sprechen dort mit Menschen, die im Hafen arbeiten und nehmen euch mit hinter die Kulissen des einzigartigen Ortes. Es geht um Schiffe, Logistik, große Pläne und persönliche Geschichten. Alle 2 Wochen gibt's eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Präsentiert von MSC.
Ich meine, wir alle sind ja auch in Feldern unterwegs, ob in der Wirtschaft oder in der Politik. Wir erfinden ja das Rad nicht neu. Im Zweifel sagen wir Dinge, die schon mal gesagt worden sind, nur anders oder besser. Und daher ist genau das, was du sagst, wenn wir bei diesem, wie gehe ich in einen Raum rein sind, beginnt bei mir die Arbeit vorher. Ich liebe beobachten. Das ist heute noch Teil meines Hobbys, meiner Freizeit. Ich fahre super gerne Bahn, weil ich dort Menschen beobachte.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider. Mein heutiger Gast dreht Menschen, die mit anderen ins Gespräch kommen wollen, so wie ich ja einmal in der Woche, folgendes, ich zitiere: Schaffe eine Situation, in der du mehr über dein Gegenüber erfährst, als dein Gegenüber über dich. Zitat Ende. Das ist seit etwa 7 Jahren in diesem Podcast exakt meine Strategie und ich bin sehr gespannt, ob die auch heute aufgeht, denn offensichtlich ist sie ja durchschaut. Mein Gegenüber hat sich nämlich intensiv mit Themen wie Schlagfertigkeit, kluge Argumentation und selbstbewusstes Auftreten beschäftigt und darüber ein Buch geschrieben. Das heißt, nur wer es richtig sagt, kommt ans Ziel. Und es soll ein, Zitat, Must-Read für alle sein, die ab sofort Klartext sprechen wollen. Wie das geht, ob ein Wort wie Must-Read überhaupt sein muss, was das alles mit Beobachtungsgabe und hoffentlich mit sehr viel Humor zu tun hat, bespreche ich jetzt mit der Unternehmerin und Bestseller-Autorin Tijen Onaran. Habe ich erstmal den Namen richtig ausgesprochen? Da geht's schon los.
Da fängt's schon an. Ich würde sagen, das Gespräch ist jetzt beendet. War schön.
War das? War toll. Tijen Onaran.
Tijen. Das ist so wahr. Ich weiß, das so wie Französisch, Baguette, oh, Voulez-vous und so. So in die Richtung.
Und das Furchtbare ist, dass ich vorher jemanden, den ich sehr gut kennt, gefragt hat. Und ich habe es eigentlich geübt und ich habe mir immer gemerkt, mit Gen Z, habe ich gesagt, Tijen.
Ja, es könnte eine schöne Brücke sein, ist aber knapp daneben.
Knapp Tijen. Daneben. Ja. Man kennt dich und man denkt sich, diese Frau hat allen Ernstes mal das Problem gehabt, früher sich zu Wort zu melden und den Mund aufzumachen, aber so war es offensichtlich, zumindest habe ich das in deinem Buch jetzt gelesen.
Ja, ich war extrem, extrem schüchtern. Das zeigte sich darin, dass meine Mutter mir irgendwann erzählt hat, dass wenn Menschen auf mich zugekommen sind, ich einfach angefangen habe zu heulen oder einfach weggerannt bin. Also diese Klaviatur hatte ich drauf. Und dann hat sie sich die Frage gestellt, woran es liegt. Und ich habe wohl irgendwann dann mal geäußert, da war ich ja ganz, ganz jung, dass ich nicht so Menschen mag. Gute Voraussetzung für das, was ich heute mache. Und ich war wirklich nicht so die Extrovertierte. Ich würde sogar heute sagen, dass ich eine introvertierte Extrovertierte bin. Aber irgendwann musste ich es ja lernen. Das heißt, nee, ich bin eben nicht als Baby auf die Welt gekommen und habe schon fleißig gepodcastet und reden geschwungen.
Du musst gleich erklären, was sich daran geändert hat. Ich finde diese Formulierung introvertierte, extrovertierte interessant, weil bei Menschen wie dir würde man immer denken, die kenne ich. Ich weiß, wie die ist. Ja. Die ist ja so offen und die ist so klar und die geht so nach vorne und so. Würdest du sagen, nee, die meisten kennen dich wahrscheinlich gar nicht, sondern sie denken nur, dich zu kennen, weil du so bist, wie du bist, nach außen?
Ich glaube, es kennen mich, wenn überhaupt, 3 Leute.
Okay.
Und ich würde sagen, ein Großteil irrt sich extrem darin, wie ich wahrgenommen werde, respektive wahrgenommen werden will. Es ist ja auch irgendwo, das kennst du ja auch, entweder bei dir selber oder beobachtest du. Häufig ist es ja auch so, dass du ein Stück weit eine Rolle spielen wäre jetzt zu viel, aber eine Rolle vielleicht auch, die du ausgesucht hast, ja. Mhm. Und so eine Handvoll, wie gesagt, 3, 4 Leute kennen mich so richtig, richtig, richtig gut.
Weil das ja interessant ist, weil ja immer alle Menschen, die man fragt und nach einem Rat fragt, wenn ich auftreten will, wie soll ich mich benehmen, dann sagen die alle, sei authentisch, sei du selbst. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das stimmt.
Nee, das ist Quatsch. Also, wenn alle Menschen authentisch wären, dann würde unser ganzes Wirtschaftssystem zusammenbrechen. Stell dir mal vor, Ärzte, die schlechte Laune haben, die irgendwie hinkommen und sagen, heute habe ich keinen Bock zu operieren und deswegen mache ich es nicht, weil ich bin ja authentisch. Daher glaube ich nicht an diesen großen Begriff der Authentizität. Ich habe es geschafft, ihn auszusprechen.
Das ist ganz stark. Ich habe es, glaube ich, noch nie hinbekommen. Also,
es ist für mich
großes,
immer so.
Großes Lob. Und Dank. Du weißt ja, Lob muss man annehmen.
Ja,
Lob muss man annehmen.
Du hast es wirklich intensiv gelesen, das Buch. Nein, aber also ich glaube nicht an den Begriff, ja, und ich glaube auch nicht an das, was wir bezwecken wollen mit diesem authentisch sein. Ich glaube, dass das Thema Glaubwürdigkeit etwas ist, was viel stärker für mich ist, weil glaubwürdig zu sein bedeutet eben echt zu sein, und es bedeutet auch in dem Fall, wenn es dir nicht gut geht und du keine Lust auf Menschen hast, dass du dann eben auch mal irgendwie das rüberbringen kannst. Und das gehört dazu.
Und das ist ja die große Frage, kann man das tatsächlich, kann man das lernen? Du sagst, du warst ein introvertierter Mensch, und wenn man dich jetzt sieht, denkt man, meine Güte, die tritt auf, die hat eine Präsenz, die ist im Raum. Was hat sich da geändert? Wer hat dich so verändert?
Auf der einen Seite mein Vater, der irgendwann zu mir gesagt hat, nicht meckern, sondern machen. Ich kam immer von der Schule nach Hause und habe immer erzählt, was für Diskussionen wir in der Schule geführt haben. Ich war ja früher auf einem Mädchengymnasium, und da haben wir sehr viel diskutiert, auf einem katholischen Mädchengymnasium.
Darf ich kurz fragen, welcher Jahrgang du bist?
Ich bin 85.
Es gibt noch katholische Mädchen?
Ja, es gibt sie sogar heute noch.
Wo war das?
Im wunderschönen Karlsruhe, in meiner Heimatstadt.
Okay.
St. Dominikus. Und ich war tatsächlich auch die einzige, in Anführungszeichen, Muslima, wobei ich ja gar keine Religion zugehörig bin. Das stand nur später in meinem Abi-Heft von meinem Religionslehrer, dass er ganz stolz war, dass ich eben, sage ich mal, ja eigentlich konfessionslos war und trotzdem mich so eingebracht habe in den Rallye-Unterricht. Und da war es tatsächlich so, dass ich extrem viel und gerne diskutiert habe. Also ich habe alles irgendwie gefühlt in Frage gestellt, und mich hat es wahnsinnig interessiert, so philosophische Zusammenhänge miteinander diskutieren, auch hart miteinander diskutieren. Und dann bin ich immer nach Hause und habe das erzählt. Mein Vater war jemand, der extrem gerne diskutiert hat. Und dann hat er gesagt, pass auf, jedes Mal, wenn du von der Schule nach Hause kommst, machst du eines, du meckerst rum. Und wie wär's, wenn du einfach mal ins Tun kommst und machst, dann geh dahin, wo man Dinge verändern kann. Und er war ein sehr politischer Mensch, politisch tickender Mensch. Und so bin ich dann in der Politik gelandet. Und da fing es dann an, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin irgendwie auch nicht so wie alle anderen. Ich sehe anders aus, ich habe ein anderes Geschlecht, eine andere Herkunft. Ich bin ja visibel, egal ob ich es will oder nicht. Und jetzt nutze ich die Kraft der Visibilität, die mir irgendwie irgendjemand geschenkt hat, mit der Macht meiner Worte.
Und dann sagst du trotzdem, dass du immer noch, und das kann ich gar nicht glauben, sowas wie Lampenfieber hast. Ich bin auch jemand, der sehr, sehr viel so Auftritte hat und so, vielleicht nicht in der Größenordnung, aber ich muss sagen, nach der Zeit, es gibt dieses Lampenfieber nicht mehr. Es gibt sowas wie Vorfreude. Aber Lampenfieber, hast du das wirklich noch?
Ich habe extrem Lampenfieber. Es ist jedes Mal so, vor jedem Auftritt schicke ich meiner besten Freundin eine verzweifelte Sprachnachricht, es ist kein Scheiß, und sage immer, warum tue ich mir das an? Und dann braucht es einfach nur diesen berühmten Satz, du schaffst das, und dann gehe ich auf die Bühne. Weil ich jedes Mal denke, jetzt habe ich irgendwie ein Blackout und ich krieg's doch nicht hin. Und was wollte ich nochmal erzählen? Es ist ja auch meistens so, weißt du, auf der Bühne, ich rede ja immer frei. Ich habe nie ein Skript, ich habe keine Slides, nichts. Und ich habe letztes Jahr eine Tour durch Deutschland gemacht, so eine sogenannte Mut-Tour, wo ich in 9 verschiedenen Städten über das Thema Mut gesprochen habe. Und natürlich ist es so, dass das Publikum, das da hinkommt, mich ja tendenziell, würde ich jetzt mal sagen, ganz okay findet, sonst würden sie nicht da hinkommen. Und trotzdem war es so, dass mein eigener Anspruch so groß war, dass ich jedes Mal kurz vorher dachte, okay, jetzt kippe ich einfach um und dann war's das hier. Und irgendwie habe ich es dann trotzdem gemeistert, weil es ist wirklich so, dass ich kurz vorher gar nicht so richtig, also ich weiß natürlich, was meine Agenda ist und was der rote Faden ist, aber danach kannst du mich fragen, was ich da erzählt habe. Ich habe es komplett vergessen. Und das ist das, was dazu führt, dass ich nie diese Routine habe, nie dieses Abspulen. Ich würde sagen, was ich dann gut kann, ist in dieser unsicheren Situation, die ich mir selber immer wieder einbrocke, dass ich dann eine Souveränität entwickelt habe. Darüber schreibe ich auch im Buch. Eine Souveränität, mit dieser Unsicherheit und mit der Komplexität in dem Fall dann umzugehen.
Wobei du, finde ich jetzt schon, und wir wollen ja darüber sprechen, wie wir aus all den Menschen, die glauben, Reden halten zu müssen, die glauben, auftreten zu müssen, das Beste machen können, so dass alle Beteiligten Spaß haben. Du hast zwei wichtige Punkte schon genannt. Kein Skript, keine Slides. Ich finde, liebe Leute da draußen, wenn irgendjemand präsentiert, Mach das schon mal.
Ja.
Wenn ich allein schon die Slides weglasse, ich weiß nicht, wie es dir geht, ja. Ich hatte neulich wieder so ein Treffen, dann kommen dann Slides, die sind vollgeschrieben von oben links bis unten rechts. Und was macht derjenige, diejenige? Liest mir die Slides vor, wo ich denke, hey, erstens, ich kann selber leben, zweitens, schick mir eine Mail, drittens, mach einen Vortrag, dass ich auf dich gucke, nicht auf die Slides. Also das kann man doch schon mal allen zurufen, lass die Slides weg, oder?
Keine Slides, und es ist auch so ein bisschen dieser, ich glaube, es ist dieses Gefühl der vermeintlichen Sicherheit, dass du denkst, naja, wenn ich irgendwie nicht mehr kann, dann haben die Leute ja immer noch die Slides und die Slides geben mir die Sicherheit. Ich finde, die Wahrheit ist, dass es genau das Gegenteil bewirkt. Auf der einen Seite hast du das Publikum, das sich die ganze Zeit mit den tollen Bildern oder respektive dem Wording da drauf beschäftigt. Ich bin zum Beispiel jemand, ich gucke dann immer, ob alles richtig geschrieben ist oder ob ich irgendwie einen Fehler finde, ja. Und du lenkst tatsächlich von dir ab.
So ist es.
Das Schöne beim Präsentieren ist doch dieses Pure. Du stehst auf der Bühne, du als Person, du als Lars, die Leute gucken dich an, sie wollen deine Gestik, deine Mimik, deine Power. Und ich glaube, dass viele Menschen nicht den Mut haben, dieses Pure rüberzubringen. Sie verstecken sich dann hinter Worthülsen, hinter den Slides, hinter vermeintlichen Witzen. Dabei wäre es ganz toll, wenn sie einfach mal sie sind. Das wäre wahrscheinlich viel lustiger und viel unterhaltsamer und übrigens auch kompetenter, wie wenn ich da irgendwelche ein Wording habe, wo ich sage, okay, ich lese es im Zweifel tatsächlich auch ab.
Aber dann erklär mir bitte, warum ich in einer Welt gefangen bin, wo Präsentationen unter 10 Slides eigentlich nicht stattfinden und wo ich das Gefühl habe, es geht nicht nur darum, möglichst viele Slides zu haben, sondern auf diesen Slides auch noch möglichst viele Wörter unterzubringen. Und dann sage ich jedes Mal, können wir beim nächsten Mal vielleicht nur 3 Slides machen? Und es kommt gar keine Reaktion. Also ist das tatsächlich tiefe Unsicherheit, dass man sich selber nicht genug zutraut?
Ja.
Weil es macht es so unfassbar langweilig. Also solche Veranstaltungen sind einfach die müssen gar nicht beginnen.
Nee.
Sie sind nix.
Es ist, glaube ich, auch ein deutsches Phänomen.
Absolut.
Ich finde, das steht für das Deutsche, dieses Entlanghangeln an einem Dokument. Weil wir sind ja sowieso so papierverliebt und das Dokument ist jetzt dann an der Wand und da können wir dann eben folgen.
Mhm.
Weil wer schreibt, der bleibt, alter Beamtenspruch, und ich glaube, es gilt eben auch für die Slides. Und da wir das eben auch nicht so richtig im Schulsystem lernen, guck mal, das erste Mal, als ich zum Beispiel präsentieren musste, war an der Uni. Und dort war es auch so, dass ich mich hätte vor verstecken können, indem ich jegliche mündliche Prüfung, die es gab, doch dann irgendwie schriftlich machen konnte. Habe ich dann nicht gemacht, aber daher sind wir eben sehr sozialisiert, was so dieses Thema Sicherheitsbefinden, Sicherheitsdenken betrifft, und sind das Präsentieren an sich gar nicht gewohnt. Das fängt schon damit an. Und dann ist der nächste Punkt, das ist ja häufig in der Wirtschaft so, da gibt es so ungeschriebene Gesetze. Also ich habe mich zum Beispiel auch lange Zeit gewundert, warum laufen alle in dunklen Anzügen durch die Gegend, wenn wir so Wirtschaftsveranstaltungen haben oder auch in der Politik. Es scheint ein Kleidungsduktus zu geben, den ich offensichtlich irgendwie verpasst habe. Ja, so deswegen habe ich ja angefangen, das auch irgendwann in Frage zu stellen, indem ich dann ins Gegenteil gekippt bin und teilweise sehr clownartig dann irgendwie unterwegs war. Aber ich habe dann halt irgendwie, also ich stelle das halt immer alles in Frage. Und daher, wenn das eben 2, 3 Leute machen, das hat so eine Gruppendynamik, dann machen es andere auch. Und ich werde immer darauf angesprochen, boah, das war ja der Hammer, du hast eine Dreiviertelstunde ohne Skript auf der Bühne gesprochen. Ja. Dann sage ich, ja, aber es ist mein Job. Ich werde dafür bezahlt, dass ich rede. Ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich euch schöne Slides mitbringe, die ihr im Zweifel nachlesen und nachrecherchieren könnt. Ich werde dafür bezahlt, dass ihr 45 Minuten Tijen pur mit all ihrer hoffentlich Kompetenz, Glaubwürdigkeit und eventuell noch einem gewissen Hang zu Humor, Selbstironie und Leichtigkeit bekommt.
Auch das wieder viele Punkte, die wir einzeln abarbeiten. Insbesondere das mit dem Humor hat mir sehr gut gefallen. Zum zweiten Thema, freie Rede.
Ja.
So, es gibt von Daniel Günther, dem Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins, immer den, der hält nur frei seine Reden. Und der macht es zum Beispiel so, wenn man ihn jetzt, wenn er weiß, mich haben die Leute noch nicht so oft gesehen, dann geht er auf die Bühne und sagt, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist so blöd. Ich habe so eine schöne Rede vorbereitet, aber ich habe sie im Auto liegen lassen. Weißt du? Und dann denkst du, und dann möchte ich den manchen Menschen manchmal zurufen, seht ihr, so einfach ist es. Oder?
Ja, es ist auch so schön.
So schön.
So herrlich.
Und jetzt musst du aber natürlich sagen, wie schafft man das? Wie schafft man das, frei zu reden? Weil auch du hast wahrscheinlich deine ersten Auftritte vor großem Publikum oder hast du von Anfang an frei geredet? Nein.
Anfang
erst hattest du ein Skript. Wann hast du dieses Skript weggeworfen? Und Wie schafft man das? Weil natürlich das Skript, also wenn wir schon den Slide weglassen, das Skript ist dann das Letzte, woran man sich festhält. Und sonst ist dann nichts mehr da. Im Zweifel nicht mehr das typisch deutsche Podest.
Stimmt. Podest ist auch so eine schöne Nummer.
Podest ist
so
deutsch.
Ein Glas. Ja, genau. Podest ist deutsch, genau.
Podest ist, also.
Da ist so dicht gefolgt von Faxgerät. Podest. Faxgerät.
Nein, aber genau. Ist auch so, das, also, aber wie hast du dich davon gelöst? Weil natürlich trauen sich genau das viele Leute nicht, weil sie denken, was soll ich denn dann erzählen?
Also, im Zweifel ist es ja so, du wirst eingeladen, weil du ja die Kompetenz mitbringst. Und häufig entsteht ja die Kausalität in deinem Kopf, dass du denkst, ach, hätte ich doch noch XY gesagt. Danach sind mir die besten Sachen eingefallen. Mhm. Ich wollte doch noch so. Das weiß doch keiner, was du alles sagen wolltest. Es kommt doch aufs Gesamtpaket an. Meine Mutter hat mir ganz am Anfang einen ganz tollen Tipp mit auf den Weg gegeben. Und ich meine, meine Eltern kommen ja gar nicht aus dieser Welt, ja. Aber meine Mutter hat gesagt, pass auf, Gisanne, es ist so, der erste Eindruck zählt und der letzte Eindruck. Mhm. Wie du in einen Raum reingehst, wie du Menschen begrüßt, wie du sie willkommen heißt und wie du sie verabschiedest. Das ist für mich, das sind die Anker, wenn wir darüber reden, was kann Leuten Sicherheit geben. Das heißt, ich würde mir immer überlegen, was ist der Aufmacher? Und im Idealfall ist der Abbinder sozusagen die Connection zum Aufmacher. Ja, wenn du mit einer Geschichte anfängst, kannst du ja ganz schön mit einer Geschichte oder mit dem Bezug zur Geschichte wieder aufhören. So, und dazwischen ist nicht so, dass das alles irrelevant ist, aber dazwischen ist doch egal, dass wenn du da mal falsch abbiegst oder dich verhaspelst oder es ist doch urmenschlich. Wir wollen doch keine künstliche Intelligenz, keinen Avatar auf der Bühne, wir wollen echte Menschen. Und ich weiß noch, einer meiner ersten Auftritte, deswegen finde ich es auch so spannend mit dem Bezug zu hier, war auch hier in Hamburg. Okay. Auf dem Marktplatz, also Rathaus, ne, so genau, weil ich ja lange für Silvana Koch-Merin gearbeitet habe.
Du warst in der FDP, genau.
Genau. Und da habe ich eben sie im Wahlkampf begleitet, Europawahl. Und dann war es so, dass ich auf die Bühne musste und sie ankündigen. Jetzt würde man sagen, ja gut, ankündigen ist ja ein bisschen ins Mikrofon hauchen und jetzt kommen sie. Ja, aber für so einen jungen Menschen, ich meine, ich war mit 20, ja, also das war es schon ein bisschen her. Mhm. Und dann war ich natürlich maximal aufgeregt. Das war der Klassiker, weißt du, du nimmst das Mikro in die Hand und dann so großes Pfeifen und so, hört ihr mich? Hallo, ich bin Tijen. Keim, alle so völlig unbeeindruckt, ja, dann auch noch die elendige FDP und alle warteten auf sie. Und ich war halt die Vorband und dann habe ich irgendwie so 3-4 Sätze gesagt. Und sie war damals die, die gesagt hat, hey Tijen, du begleitest mich nicht nur im Wahlkampf, sondern bitte kündige mich auch an, damit du das lernst. Mhm. Und das war mein erster Auftritt und das war Horror.
Das ist immer, übrigens da auch nochmal ein ganz kurzer Tipp, wo man immer wahnsinnig wird. Menschen, die das nicht so oft machen, neigen dann dazu, auf die Bühne zu kommen und als erstes das zu machen. Hallo?
Hallo?
Hallo? Hallo? Hören Sie mich? So, und ich finde, da bin ich schon raus, oder?
Wie in so einem digitalen Call eigentlich, ja, ne? Hörst du mich, siehst du mich?
Da bin ich raus. Und das andere ist, du hast es eben gerade gesagt, wenn man sowas anfängt, ist das Allerschlimmste, was du sagen kannst, kommst aus die Bühne, machst, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Frau Bürgermeister, sehr geehrter, also du zählst so 30 Leute auf, die alle da sind und du weißt, alle, die nach dir kommen, machen genau dasselbe.
Eben, ja.
So, deshalb, also ich habe das so rausgelesen bei dir mit den, also es, eigentlich ist es auch cool, wenn man kann Leute begrüßen, vielleicht kurz, aber vielleicht, wenn man auf die Bühne kommt, erzählt man tatsächlich diese Daniel-Günther-Geschichte und sagt, ich habe meine Rede vergessen oder entschuldigen Sie, ich bin ein bisschen spät, ich habe da eben noch dieser Kollege da, so keine eben. Ahnung, also irgendetwas ja. Vielleicht, was gerade passiert
ja,
ist,
toll.
Ist 100-mal besser und dann geht's darum, ganz einfach, Geschichten zu erzählen.
Ja.
Von
ja.
Sich?
Ja, von sich und vom Thema, persönliche Anekdoten. Ich habe ja nochmal die Person eingeladen, weil ich von der Person etwas erfahren will. Und sonst kann ich mir irgendwie auch was über ChatGPT rauswerfen lassen oder ergoogeln. Ich habe ja einen echten Menschen vor mir, weil ich echte Geschichten haben möchte. Und ich meine, wir alle sind ja auch in Feldern unterwegs, ob in der Wirtschaft oder in der Politik. Wir erfinden ja das Rad nicht neu. Im Zweifel sagen wir Dinge, die schon mal gesagt worden sind, nur anders oder besser. Und daher ist genau das, was du sagst, wenn wir bei diesem, wie gehe ich in einen Raum rein sind, beginnt bei mir die Arbeit vorher. Ich liebe Beobachten. Das ist heute noch Teil meines Hobbys, meiner Freizeit. Ich fahre super gerne Bahn, weil ich dort Menschen beobachte. Mhm. Ich beobachte einfach super gerne. Also ich habe zwar immer Ohrstöpsel im Ohr, so wenn es dann gar nicht mehr geht und mich irgendwelche Gespräche nerven, ja. Aber in der Regel beobachte ich Menschen. Wie treten sie auf? Was haben sie an? Wie sehen sie aus? Wie verhalten sie sich? Und so beobachte ich eben auch, wenn ich dann eine Keynote halte, einen Vortrag halte, beobachte ich vorher, gucke ich mir das Publikum an. Also ich bin vorher auch da und verschwinde nicht gleich irgendwo hinten, sondern ich gucke mir erstmal den Raum an, das Publikum, wer ist da. Und dann kann man natürlich super das als Aufhänger nehmen, zu sagen, ach, als ich hierher gelaufen bin, ich erinnere mich daran, auf der Straße hier um die Ecke hatte ich mein erstes Date oder irgendwas,
so,
weißt du?
Genau.
So, und alle sind gleich so, ah, super, es gibt eine Connection, ich kann total. Und dann hast du so einen Schmunzler, du hast eine Menschlichkeit und egal, was du danach erzählst, die Leute sagen sich, Mensch, das ist ja lustig, ach, die hat ja irgendwie echt einen persönlichen Aufhänger gefunden. Und das ist ja wirklich nicht schwer, nur ich glaube, dass viele Leute denken, sie müssen besonders seriös, besonders sachlich, besonders kompetent rüberkommen. Und wenn du das so denkst, dann passiert eines, du wirst wirklich maximal, wie es so schön heißt, underperformen, weil du so versuchst, so perfekt zu sein, dass das urlangweilig ist.
Man muss vielleicht auch den Leuten sagen, du hast es angedeutet, das, was man sagt, bleibt im Zweifel, davon bleibt im Zweifel so gut wie nichts in Erinnerung, selbst nach 45 Minuten.
Ja.
Aber was das für eine Emotion war, was das für eine Stimmung war, das bleibt in Erinnerung.
Total. Dieses Bauchgefühl auch. Ich habe das so oft, weißt du, ich habe ja halt wirklich viele Vorträge. Es variiert so vom Publikum. Manchmal ist es der berühmte Vorstandsraum, wo ich dann Vorständen was über das Thema Unternehmertum, Vielfalt, Innovation erzähle. Aber es sind eben auch wirklich ganz große Bühnen auf Konferenzen. Eine Zeit lang waren es sehr stark eben auch Frauen, ja. Und da ist es häufig eben so, dass gerade auf diesen großen Bühnen dieses Gefühl entscheidend ist. Also kannst du so eine Bühne auch ausfüllen mit deiner Präsenz. Und ich selber muss sagen, beobachte ja Leute sehr gerne in ihrem Auftreten. Ich habe es beispielsweise so gelernt, dass ich mir Menschen angeguckt habe in Talkshows. Kölner Treff, NDR Talkshow, 3 nach 9. Und ich habe geguckt, erstens, wie ist die Gesprächsführung vom Moderator, von der Moderatorin, aber auch, wie präsentieren Leute ihre Geschichte, ob es jetzt der Bienenzüchtervereinsvorsitzende ist oder ein prominenter Schauspieler oder Schauspielerin. Und da habe ich geguckt, wie ist das Narrativ, wie erzählen sie das, wie ist die Geschichte, was sind so Dinge, bei denen ich lache, bei denen ich mitgehe, wo ich Emotionen habe. Und habe mir dann ganz viel abgeschaut von diesen Gesprächen. Und deswegen sage ich mal, einfach mal Augen auf und mit Augen offen durchs Leben gehen und Menschen beobachten. Das ist die beste Schule fürs Präsentieren.
Und was man auch wissen muss, glaube ich, ist, steht auch in deinem Buch, dass all die Leute, und es gibt ja gar nicht so viele, wo man sagt, Mann, der kann so toll reden, ja. Erstens hilft es, wenn man das möglichst viel macht. Markus Lanz hat das mal in diesem Podcast erzählt. Und warum ist Markus Lanz so ein guter Moderator? Schlicht, weil er 3 Sendungen pro Woche macht. Das ist, macht einen Riesenunterschied, ob du 3 Sendungen pro Woche machst wie Markus Lanz oder gefühlt 20 wie Louis Klamroth.
Ja.
Nichts gegen Louis Klamroth an der Stelle. Aber es ist natürlich, es übt natürlich mehr. Und all diese, das können wir jetzt vielleicht auch mal, das kannst du vielleicht auch mal verraten, all diese Menschen, die viel reden, man weiß dann ja auch, wie bestimmte Geschichten funktionieren und erzählt die dann praktisch wie in Trance, oder?
Ja, es ist wirklich wie in Trance. Man kann mich dann nachts aufwecken und dann habe ich immer so ein paar Anekdoten zur Hand, von denen ich auch weiß, dass sie immer irgendwie funktionieren.
Hm. Sag mal also, eine, so, also was so.
Ja, okay.
Das ist gemein. Ich gebe dir Zeit, ich überbrück das Ganze und du kannst nachdenken. Ich musste daran denken, wenn man anknüpft. Ich hatte mal eine Lesung in Essen und sah, das Publikum war so, und dann ich sprach da eine vorher, was machen Sie denn aus Hamburg hier?
Mhm.
Und dann ging ich auf die Bühne und sagte, wissen Sie, ich bin gerade gefragt worden, warum ich denn aus Hamburg nach Essen gekommen bin. Und ich will Ihnen sagen, warum. Weil ja klar ist, dass Essen ist doch sozusagen das Hamburg Nordrhein-Westfalens.
Oh, das ist aber, das ist schon, wow.
Das ist so, und dann, dann hattest du die Leute so, das ist so ähnlich, wie wenn du in Hamburg sagst, es ist doch tatsächlich die schönste Stadt der Welt. So.
Ja.
Kurz überbrückt jetzt, aber was ist so eine Anekdote, wo du sagst, die geht eigentlich immer?
Also, ich sag meistens, damit sie oder damit ihr überhaupt nochmal wisst, wer hier oben ist, weil die Geschichte hinter der Geschichte ist ja meistens spannend. Ich komme ursprünglich aus der Politik, habe lange für Silvana Koch-Marien gearbeitet, zu der Zeit, als sie ihre Plagiatsaffäre hatte. Dann bin ich zu Guido Westerwelle, als er als Bundesvorsitzender der FDP zurückgetreten ist. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich jetzt? Gehe ich zu Wulff, als er zurückgetreten ist. Es gibt keine Kausalität zwischen den Rücktritten und meiner Person, aber herzlichen Glückwunsch und ich freue mich sehr, dass Sie den Mut haben, heute mit mir in einem Raum zu sein.
So, bumm.
Ich würde sagen,
geht.
Ist okay, oder? Also nein, aber es ist ja auch, weißt du, ich habe irgendwann das mal so flapsig tatsächlich einer Freundin erzählt, weil ich so über mein Leben gesprochen. Und dann ist mir das so aufgefallen. Und dann habe ich das mal in einem Vortrag einfach so integriert und festgestellt, dass das Publikum das irgendwie ganz lustig fand. Und so habe ich eben gleich die Brücke zu meinem Hintergrund und warum ich auch da stehe, aber vor allem, wie auch meine Denkweise ist, weil viel von dem, was ich erzähle zu Unternehmertum, zu Netzwerken, Sichtbarkeit, resultiert natürlich auch aus meiner politischen Vergangenheit, weil man dort eben einfach wahnsinnig viel lernen kann.
Damit sind wir bei einem entscheidenden Punkt. Ich habe es wahrscheinlich in diesem Podcast schon mal irgendwann erzählt, deshalb bitte ich um Entschuldigung. Als ich Chefredakteur des Hamburger Abendblatts wurde vor 14 Jahren, da hat mir der Verlag auch einen Rhetoriktrainer geschenkt. Und dieser Rhetoriktrainer, weil der Abendblatt-Chefredakteur muss einmal im Jahr in Hamburg eine große Rede halten zum Neujahrsempfang. Und dann kam dieser Rhetoriktrainer und sagte, machen Sie mal. Und dann habe ich 5 Minuten so was gesagt. Und dann guckte mich an, das reicht, sagte er. Also, versuchen Sie gar nicht erst intellektuell zu sein. Sie sind es nicht. So, das war natürlich so, weil ich hatte so eine Rede vorbereitet, wo ich dachte so, Giovanni Di Lorenzo in groß, und das funktionierte aber nicht. Und dann guckte er mich an und sagte, aber wissen Sie, was Sie sind? Überlegen Sie mal, was könnten Sie sein? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Sie könnten witzig sein. Und da habe ich gedacht, Humor, weil Humor ja immer, wenn du humorvoll auftrittst, denkst du zunächst, die Leute nehmen dich nicht ernst. Und wir müssen dieses Vorurteil, glaube ich, mal entkräften, weil Humor ist alles. Humor ist ein geniales Schutzschild. Mhm. Die Leute kommen nicht an dich ran und du gewinnst tatsächlich die Herzen. Du hast es bei dieser Geschichte, die du eben erzählst, auch. Also Humor in Reden. Ich habe mal mit Peter Tschentscher, dem Hamburger Bürgermeister, lange darüber gesprochen. Der meinte, meinen Sie, ich kann das auch mal ausprobieren? Und ich habe gesagt, ja. Er hat das dann einmal gemacht und wieder sein lassen, leider. Aber auch das ist eigentlich aus meiner Sicht, und das steht ja auch in deinem Buch, ein größerer Teil dazu, Humor ist mitentscheidend.
Humor ist so schön, weil es so entwaffnend ist.
Genau.
Und das Fundament von Humor ist, by the way, Intelligenz.
Das hat der Rhetoriktrainer damals aber weggelassen. Ja. Dankeschön.
Ja. Ich heile dich jetzt in diesem Podcast. Ja. Es ist das Fundament, weil guck mal, um humorvoll zu sein, musst du ja blitzschnell die Situation durchdringen. Und wozu du auch in der Lage sein musst, ist erstens mal, finde ich, was viel wichtiger ist, über dich selbst zu lachen. Mhm. Ja. Und zweitens auch dein Gegenüber so zu beobachten, dass du wirklich dein Gegenüber liest und guckst, worauf achtet die Person und reagiert die Person. Und ich würde sagen, das ist die Basis von intelligenten Menschen, dass sie eben Dinge, Komplexität reduzieren können, dass sie Dinge begreifen, dass sie Dinge reflektieren. Und daher ist das für mich die intelligenteste Form von Rhetorik und auch Eloquenz. Und ich liebe Humor deshalb, weil dieses gemeinsame Lachen hilft so sehr. Und ich habe vorhin kurz gesagt, ich rede ja auch viel über das Thema Vielfalt. Mhm. Und das ist ja in diesen Tagen ja auch sehr hart diskutiert. Ist auch mit so einem negativen Beigeschmack, zum Teil auch ehrlicherweise sehr, sehr aktivistisch getrieben in den letzten Jahren. Und ich für mich hatte immer die Prämisse, dass ich gesagt habe, ich möchte den Menschen zeigen, dass Diversity, dass Vielfalt am Tisch zwar maximal anstrengend ist, aber maximal cool, weil es eben dich aus deiner Komfortzone bringt und am Ende das bessere Ergebnis dasteht. Und dazu muss ich eben nicht ständig den Leuten mit einer Zeigefingerpolitik daherkommen und sie zum Gendern zwingen, sondern ich kann ja auch einfach mal aufzeigen, was so der Mehrwert des Ganzen ist. Und da hilft Humor, gerade bei schweren Themen entwaffnet Humor so sehr und deswegen liebe ich's.
Ich muss gerade daran denken, dass wenn man so viele Gespräche mit Luisa Neubauer zum Beispiel verfolgt, wo man sagt, das ist ja ganz klug, was die sagt, und das ist ganz eloquent und die ist rhetorisch gut. Aber ich habe noch nie gelacht.
Nee, da lache ich auch nie. Und das liegt auch gar nicht daran, dass ich sie jetzt als vom Charakter her oder von der Person jetzt so eine Abstoßung habe, sondern es liegt genau daran, was du sagst. Es hat diese Schwere. Mhm. Und weißt du, wir leben in Zeiten, in denen alles schwer ist. Du machst dir News auf, Krieg, XY, es ist alles irgendwie, Politik kommt nicht zu Potte und Regierung ist, Wirtschaft geht den Bach runter. Du willst doch, wenn du auf eine Veranstaltung gehst, wo du sagst, ich hole mir mal ein bisschen Input von außen, willst du doch Inspiration haben. Und für mich ist das große Wort dieses Infotainment, also Information und Entertainment, die Mischung daraus. Und zwar egal welches Thema. Und diesen Anspruch habe ich zumindest für mich. Und ich freue mich auch, wenn das dann andere eben so zelebrieren und mir nach der Dreiviertelstunde, die ich dann eben auch aufgewandt habe, da ein gutes Gefühl geben, dass ich da rausgehe und denke, Mensch, die Welt ist doch nicht so schlecht. es lohnt sich hier irgendwie meinen Weg zu gehen.
Was ich nicht verstehe, jetzt sitzen wir schon eine gute halbe Stunde zusammen. Du bist ja jemand, eine Unternehmerin, du bist eine Kauffrau. Du hast noch kein einziges, glaube ich, doch jetzt eben einmal kurz, Infotainment. Hast du, du hast gar kein einziges englisches Wort, kein Anglizismus verwandt. Wenn ich in den letzten Wochen und Monaten mit Kaufleuten, mit Geschäftsführern, mit Managern, dann muss man zwischendurch mal so ein deutsches Wort suchen und so. Ist das bewusst?
Ich liebe die deutsche Sprache und ich bin ja groß geworden in der Bibliothek in Karlsruhe. Meine Eltern hatten nicht so viel Zeit und haben sehr viel gearbeitet und meine Mutter hat mir irgendwann erzählt, dass sie zeitweise dachte, ich wäre irgendwie krank, weil ich immer in der Bücherei saß und unfassbar viel gelesen habe. Und ich habe irgendwann für mich verstanden, dass auch wenn ich von Haus aus nicht so ein Tennisplatznetzwerk mitbekommen habe, keine Golfclub-Connection, dass ich trotzdem mich an Tische dazusetzen kann, auch wenn ich per se jetzt vielleicht von der DNA, von der Sozialisation nicht dazugehöre. Aber die Sprache war mein Mittel zum Aufstieg. Und ich habe sehr schnell verstanden, wenn ich irgendwie Dinge gut ausdrücken kann und schnell in der Formulierung bin und vielleicht eben noch Humor mitbringe und eben Menschen auch begeistern kann, dann ist das für mich im wahrsten Sinne des Wortes Jackpot, weil viele, die vielleicht eben nicht den Hintergrund haben, deren Eltern nicht eingewandert sind, selbst die können es ja manchmal nicht und scheitern dann an der richtigen Formulierung oder an einer guten Formulierung. Und daher zurück zu dem Punkt mit den Anglizismen. Ich finde, es ist nicht notwendig, dass du einen Anglizismus nutzt. Das ist für mich auch so eine, heißt es, ist für mich auch, als ich dann in die Startup-Welt eingestiegen bin und am Anfang so Dealflow und Track Record, ich alles nachgegoogelt, weil ich dachte, ist das ein Musikstück oder was ist das? Und es ist auch immer so ein Verstecken hinter so, so coolen Begrifflichkeiten. Und dann denke ich, die deutsche Sprache ist so variantenreich und sie ist so wie so ein Blumenfeld. Du hast so viele Möglichkeiten und ich liebe es, wenn Menschen tolle E-Mails schreiben, ja, wo jedes Wort ein Fest ist. Wenn du Sprachnachrichten von Menschen bekommst, die einfach eine schöne Formulierung, wenn du Bücher liest, die eine tolle Formulierung haben, wenn du ein gutes Gespräch hörst. Das liebe ich und da habe ich für mich auch den Anspruch und deswegen bleibe ich da meiner Linie auch treu. Gelingt mir nicht immer, weil so in der Investmentwelt ist es dann durchaus mal wichtig, dass du so die Begrifflichkeiten drauf hast. Aber ich für mich habe gesagt, die Sprache war mein Mittel zum Aufstieg und dass ich jetzt dieses Buch eben auf den Markt gebracht habe, ist natürlich ein Privileg, aber macht auch irgendwie Spaß. Ja.
Ich würde noch weitergehen und sagen, nicht wenn jetzt einige Leute im Hintergrund so ein Rauschen hören, wir haben hier heute in diesem Gebäude, glaube ich, 8-mal Feueralarm gehabt und wahrscheinlich geht es gleich wieder los und wir rennen raus. Also jetzt sind wahrscheinlich wieder die Lüfter sind ja, wieder schön an und so. Ist das schön? Hoffentlich stört das nicht zu sehr. Bitte auf jeden Fall um Entschuldigung. Aber ich glaube sozusagen, dass sowas wie Value Time oder irgendwie KPIs, das sind so die Floskeln unseres Jahrhunderts, oder?
Total.
Ich meine, das sagt gar nichts.
Das sagt nichts.
Aber ich erlebe ganz viele Menschen, die von diesen Slides genau das vorlesen und sich unglaublich dahinter verstecken und gar nicht merken, dass sie die Leute damit nicht erreichen.
Ja, und für mich ist mein größter Maßstab und daran, wo ich festmache, ob das, was ich so sage, publiziere, ob das wirklich eine maximale Wirkung hat, ist nicht die Filterbubble, in der ich unterwegs bin, sondern die Leute, die außerhalb dieser Filterbubble sind. Das sind Leute, die gar nichts mit meinem Job zu tun haben. Es fängt bei meiner Familie an. Ich habe wirklich die härtesten Diskussionen mit meinem Vater noch gehabt, als er noch gelebt hat, weil er immer gesagt hat, das verstehe ich nicht. Der hat mir immer, wenn ich Interviews gegeben habe, dann hat er sich die eben besorgt in den Magazinen und hat mir die Postale stand zugeschickt und hat dann immer mit so einem Textmarker die Stellen markiert, die einfach aus seiner Perspektive schlecht waren. Hat er immer so nebendran geschrieben, Lehrer, wie so ein Lehrer, da musst du noch mal ran, versteht keine Sau, Ausrufezeichen. Ja. So, und ich habe mich immer so geärgert, aber es war halt richtig, richtig gut. Und ich habe festgestellt, wenn meine Eltern, wenn meine Familie, wenn Menschen, die nichts mit meinem Job zu tun haben, das verstehen, was ich mache, dann versteht's wirklich jeder und jede da draußen. Und daran scheitern übrigens häufig auch so gesellschaftspolitische Dinge, die wir uns so vornehmen, weil wir alle in unseren Filterbubbles unterwegs sind und ein einziges großes Selbstgespräch führen, aber nicht die Menschen erreichen, die wir ja eigentlich erreichen wollen. Und ich finde, da müsste eigentlich die Politik mehr machen, aber es wäre ein anderes Gespräch.
Aber das ist übrigens auch insgesamt, erlebe ich oft, dass Menschen sich Gedanken machen, wie das, was sie sagen, auf sie zurückwirkt, aber nicht, dass sie sich Gedanken machen, wie kommt das, was ich sage, bei den Leuten an, über die ich spreche. Und dann teilweise ja, und das hast du vorhin auch schön gesagt, ein und dieselbe Rede haben, die sie immer halten und gar nicht gucken, Moment, wo bin ich hier eigentlich?
Ja.
Und Nächstes Thema übrigens, das habe ich bei dir nicht gefunden, würde mich interessieren, Zeit. Also wenn man so einen Auftritt hat, ob nun bei einer Präsentation oder vor vielen Leuten oder vor wenig Leuten. Ich habe neulich so eine Veranstaltung moderiert, da hieß es, jeder spricht 5 Minuten Grußwort. Es waren 5 Leute, ab 5 Minuten. Und mein Sohn war mit und wollte sich das Ganze mal angucken. Und der arme Kerl, diese 25 Minuten waren nach dem ersten Redner aufgebraucht. Und ich wies darauf hin und sagte, meine Damen und Herren, es ist wie folgt, jeder sollte 5 Minuten reden. Wir haben jetzt eigentlich die komplette Redezeit, aber vielleicht holen die anderen das rein.
Ja.
Haben sie es getan? Natürlich nicht. Nein. Natürlich nicht. Also, auch da muss man drauf achten. Es gibt den schönen Satz, den kann man übrigens auch immer bringen, wenn man eine Rede hält, dass man nicht länger reden würde als 20 Minuten, weil erwiesenermaßen, weißt du warum nicht? Weil nach 20 Minuten bei 80% der Zuhörer die sexuellen Tagträume beginnen.
Die sexuellen sogar?
Tagträume.
Und dann sagst echt?
Du, und,
oh, wie schön.
In den Genuss werden sie heute nicht kommen. So. Und da hast du sie ertappt. Und wenn dann aber jemand anders so lange redet, dann merkst du, dass so ein leichtes, bei Minute 25 so ein leichtes Schmunzeln. So. Aber hast du da eine Regel für dich?
Wie lange ich rede?
Wie lange ich rede? Und ich habe es ein paar Mal erlebt, dass man merkt, okay, reicht. Dann habe ich auch nach 15 Minuten aufgehört.
Also erstens mal finde ich es wirklich auch nicht wertschätzend, wenn Leute ihre Zeit nicht einhalten. Es ist einfach, sorry, do your fucking job, um im Englischen zu bleiben, ja. Wenn du 5 Minuten hast, dann halt dich dran.
Ja.
Es ist ganz einfach. Es ist eine vorgegebene Zeit, bums aus, fertig, ja, so. Ich habe nicht so eine Zeit, aber was ich festgestellt habe, sind wahrscheinlich irgendwie, ich sag mal aus meinem Bauch heraus, sind schon so die 20, 25 Minuten. Was die Menschen häufiger viel, viel spannender finden, ist dann die Fragerunde danach. Und ich liebe Fragerunden, weil die Leute immer im Vorfeld dann, die Veranstalter sagen immer, Tijen, möchtest du irgendwie, dass wir Fragen vorpflanzen oder möchtest du, wenn du auf dem Panel danach sitzt, die Fragen vorab haben?
Nein.
Ich hasse das. Ich hasse das, kennst du wahrscheinlich auch. Manchmal moderiere ich ja auch Dinge und dann heißt es, ja, kannst du nochmal einen Briefing-Call mit den Leuten machen, weil die wollen noch mal wissen, worum es geht, dann denke ich immer so, ihr seid alle Experten, Expertinnen. Genau. Was hilft es, wenn wir jetzt einmal so eine Trockendiskussion führen? Dann ist doch alles, der Witz, der Charme, die Leichtigkeit ist doch komplett weg. Und deswegen, ich will keine Fragen vorab. Ich meine, deinen Fragebogen habe ich geliebt. Ich muss sagen, ich habe den sehr gerne ausgefüllt, weil ich gedacht habe, endlich mal andere Fragen. Ja.
Siehste?
Es hat richtig Spaß gemacht. Das ist aber was anderes, weil da ging es um die Persönlichkeit.
Genau.
Ich konnte so meinen Werdegang nochmal reflektieren und was ich gut finde und was nicht. Aber in dem Fall, deswegen zurück zu dem Punkt, ja, bitte haltet eure Time-Slots, wie es so schön heißt, ein, aber vor allem guckt auch, dass ihr das schafft, in dieser Zeit die Menschen so zu inspirieren, dass diese 20 Minuten im Grunde ausreichen und nutzt die Zeit, die dann noch übrig ist, um eben mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und vielleicht nochmal den ein oder anderen Aspekt mitzunehmen für die nächste Rede.
Ja, und vor allen Dingen, man merkt ja auch, wenn die Leute das Gefühl haben, nach 20 Minuten, es hat sich angefühlt wie 10 Minuten, hat es ja allen genutzt.
Herrlich.
Schwierig ist nur, auch in diesem Podcast gab es schon Situationen, wo ich nach 10 Minuten dachte, heute, darf ich sagen, ist es nicht so, aber...
Ach komm!
Na gut, erwischt.
Sehr erwischt.
Mann, nein, ich gib's zu. Seit Minute 20 denke ich, meine Güte, nein.
Wie war das mit den sexuellen Tagträumen?
Das gilt bei Podcasts nicht. Aber auf jeden Fall, wo du dann denkst, oha, wie soll das rumgehen? Dann ist es irre zäh. Aber ich finde auch so dieses, ich finde es einfach unhöflich. Wenn man sagt, man hat 5 Minuten, hat man 5 Minuten.
Ja.
Wenn man sagt, wenn man sagt, sie können jetzt gerne mal 45 Minuten reden, dann sage ich gerne, nein. Das werde ich nicht tun.
Mache ich auch nicht.
Ich mache 20, 25, genau. Weil was sollen die Leute so lange, wie sollen die Leute so lange zuhören? Durch dieses Buch und durch dein ganzes Leben zieht sich der Lippenstift.
Ja.
Irgendwie, ne? Musst du mir nochmal erklären, warum? Also Lippenstift kann auch einen Unterschied machen bei Kommunikation?
Ja, also es ist zumindest so, dass der Lippenstift mich gefunden hat,
okay.
Weil ich irgendwann dachte so, heute trage ich ja nicht, also zumindest keinen roten, weil ich irgendwann so dachte, Mensch, roter Lippenstift, habe ich irgendwie Lust drauf, und ich habe das dann mal getragen, das war während der Pandemie und hatte ein Interview mit einem Magazin. Und die haben einen Ausschnitt davon, es war sozusagen ein Videointerview, auf LinkedIn geteilt, und da hat dann jemand drunter geschrieben, der heißt Dieter, deswegen heißt die Geschichte Dieter. Kleiner Tipp, Doppelpunkt, übrigens ist auch so schön, wenn Leute sagen, mit Verlaub,
ja,
oder kleiner Tipp, oder ich will dir nicht zu nahe treten,
genau.
Was kommt danach? Sie treten einem zu nahe.
Kleiner Tipp.
Genau. Kleiner Tipp, Doppelpunkt, was sich im Businessumfeld nicht gehört, ist, sich das Gesicht so bunt anzumalen, außer in bestimmten Berufszweigen. Und dann dachte ich so, ja, hey, Mensch, Dieter. Da weiß Dieter ja, was los ist. Ja. Ne? Also der hat offensichtlich Erfahrung in dem Bereich. Und ich bin ja durchaus auch ein sehr emotionaler Mensch und beiß dann häufiger eben auch in die Tischkante. Weiß aber, wenn ich eben Sachen schreibe, dann bleiben die halt immer. Und habe erstmal nichts geschrieben, also nicht darauf geantwortet auf LinkedIn. Aber meine Community, mein Netzwerk ist eingesprungen und hat eben Dieter erstmal erklärt, dass das mit dem roten Lippenstift doch irgendwie eine ganz gute Sache ist. Ich habe dann doch irgendwann einen Post gemacht und habe geschrieben, ich wüsste jetzt nicht, dass der rote Lippenstift mein Hirn schrumpfen lässt. Das war ein Millionen-Post, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil ich immer denke, mein Gott, ich versuche doch immer so kompetente philosophische Sachen irgendwie zu publizieren und dass das jetzt ausgerechnet mein viralster Post wird, okay, wurde es tatsächlich. Es entstand eine ganze Bewegung daraus. Mhm. Frauen haben sich mit ihrem roten Lippenstift fotografiert und Red Lips for Life, ja. Douglas kam auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich nicht einen roten Lippenstift auf den Markt bringen will. Habe ich gemacht. Der war innerhalb von 36 Stunden ausverkauft. Red Tijen war eine Limited Edition, gibt's also nicht mehr. Und da, also es hat sich dann irgendwie so daraus ergeben. Ich glaube, dass dieser Lippenstift so ein bisschen so ein Zeichen für viele ist oder war, dieses Thema der Selbstbestimmung, so nach dem Motto, was hat das jetzt mit meiner Kompetenz zu tun und warum ergötzt du dich jetzt so daran, ja? Und das erleben ja Menschen, die jetzt mal wirklich geschlechterübergreifend irgendwie anders sind, anders aussehen, anders ticken, ja häufiger, dass sie dann wieder in so eine Norm gepackt werden und dass die deutsche Wirtschaft oder Politik das da nicht versteht. Und deswegen ist der rote Lippenstift für mich irgendwie so das Fundament für das Thema Mut auch irgendwo, obwohl ich es ja gar nicht besonders mutig finde, ja?
Nee, ich muss gerade daran denken, wie ich in jungen Jahren mal eingeladen wurde bei einem Essen in Hamburg, wo ich ohne Krawatte hinkam.
Verrückt.
Und dann tatsächlich dann der damals Klaus von Donani, jetzt kann man es glaube ich erzählen, sagte dann, junger Mann, Sie trauen sich was, hier ohne Krawatte hinzukommen. Also insofern ist es dann, aber auch das war eine Zeit lang, war das sozusagen, wenn du irgendwie, wenn du keine Krawatte bei einem Auftritt getragen hast, dann warst du praktisch halb so seriös.
Ja.
Oder auf jeden Fall.
Total. Ne? Jetzt fällt es ja wieder auf, wenn du eine trägst.
Jetzt fällt es wieder
auf. Jetzt bist du ja wieder dann sozusagen, oh wow, hast du dich schön und schick gemacht, weil jetzt alle mit weißen Turnschuhen durch die Gegend laufen und so. Also es verändert sich. Ich finde so, was unterm Strich steht, ist einfach, weil es ja im Buch auch so um Auftreten geht. Ich wollte jetzt nicht den Menschen da irgendwie Kleidervorschriften mit an die Hand geben oder wie sie sich am besten stylen, sondern auch hier wieder. Wenn du dann versuchst, dich irgendwie anzupassen, vermeintlich anzupassen oder irgendwas dir überzustülpen, anzuziehen, worin du dich nicht wohlfühlst, ja, dann funktioniert es auch mit deinem Auftreten nicht, weil dein Körper, die Art und Weise, wie du auftrittst und wie du rüberkommst, wird das mit jeder Pore ausstrahlen, dass dir irgendjemand gesagt hat, Mensch Lars, heute ziehst du mal eine Krawatte an, bitte, weil das wäre ganz gut. Und dann wirst du sagen, ja, ich fühl's aber irgendwie nicht so richtig, kommt nicht rüber und dann wirst du das eben auch ausstrahlen. Und daher glaube ich, eher den Mut zu haben, zu sagen, nee, ich ziehe das an, worauf ich Lust habe und das macht ja auch meine Einzigartigkeit dann am Ende auch aus. Ja.
Und genau, und am Ende redet keiner drüber. Nicht drüber reden ist auch ein guter Hinweis, guter Tipp. Du hast ja auch Tipps gegeben, einen kleinen Tipp. Wie reagiert man, wenn da irgendwas nicht so läuft oder wenn man irgendwie angefeindet wird oder wenn man Kritik kommt? Fand ich, den eine Tipp ist, der immer funktioniert, ist mit Humor.
Ja.
Und der andere, hast du eben erwähnt, ist aber auch stark ignorieren.
Ich liebe es.
Oder?
Ignorieren ist mein zweiter Vorname. Ich habe ja auch schon den ein oder anderen Shitstorm durch und ich glaube, jeder Mensch, der irgendwie in der Öffentlichkeit ist, hat das durch. Das ist Teil des Ganzen. Und selbst wenn du es nicht bist und am Familientisch sitzt oder am Meetingtisch, es gibt so viele Menschen, die dir die Welt erklären wollen, ohne dass du danach gefragt hast. Und das größte und stärkste Instrument ist, nichts zu sagen, weil auch das ist etwas zu sagen, ja. Und das auszuhalten dann, die Stille und die Blicke, das ist häufiger viel stärker. Aber ich denke auch immer, weißt du, in der Zeit, in der ich jetzt irgendwie nach einem Spruch suche oder meine Energie darauf verwende, mein Gegenüber zu überzeugen, was sich wahrscheinlich eh nicht überzeugen lässt, kann ich schon wieder 2, 3 Schritte weiter sein und an meinen eigenen Themen, Zielen, Visionen arbeiten.
Und das Gefährlichste ist, oder verbessere mich da, wenn du es anders siehst, ist aggressiv darauf zu reagieren, oder? Sich da wirklich also so in Wut bringen zu lassen. Giovanni Lorenzo hat mal in diesem Podcast gesagt, dass er auch deshalb nicht schreit, weil er das Gefühl hat, wenn er schreien würde, aus der Haut fahren würde, dann kämen die Menschen ja viel zu dicht an ihn ran. Und das fand ich einen interessanten Satz.
Ja, guter Punkt. Ich würde sagen, ich für mich habe manchmal auch so eine passive Aggressivität, die dann sich darin zeigt, dass ich dann halt doch dann mal irgendwie einen spitzen Spruch bringe, aber meistens versuche ich das dann mit einem Lächeln Freundlichkeit erdrücken lautet dann sozusagen die Strategie. Ja, das ist auch immer ganz schön. Und ich meine, ich bin ja Widder vom Sternzeichen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich meine Emotionen komplett abschrauben kann. Und ich finde, das muss auch nicht sein. Wenn du dann halt mal irgendwie auf den Tisch hauen musst, dann machst du es halt. Für mich ist eher entscheidend, dass du, wenn dir jemand was an den Kopf wirft, du dir die Frage stellst, lohnt sich das so, jetzt? Ja. Lohnt sich das oder ist es vergebene Lebens- und Liebesmühe? Und meistens ist es das, dass du ja weißt, dass du dein Gegenüber nie so überzeugen kannst, wie du es möchtest. Das kann manchmal der Fall sein, wenn du in einer Diskussion bist, dass dein Gegenüber dann, wenn es jemand ist, der reflektiert ist, sagt, Mensch, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Und ansonsten finde ich irgendwelche Leute im Internet, Teddybär 85, davon zu überzeugen, dass ich irgendwie ganz kompetent bin. Sorry, da habe ich irgendwie andere Dinge zu tun, ja.
Oder den Dieter. Wir sind schon, das ist das Schlimme ist, wir sind schon am Ende. Ich kann dieses Buch wirklich nur empfehlen und würde bitte alle bitten, das Buch einmal zu lesen, aber sich auch, und das ist das Verrückte, die Leute wissen es ja.
Ja.
All diese Regeln, Geschichten erzählen, von sich erzählen, keine Slides, das ist ja keine Rakete. Es hält sich nur keiner dran.
Ja.
Und bitte, oder? Ja. Einmal dran halten.
Ja, das wäre ganz schön, wenn das dann so die Bibel wird für das Thema Auftreten, Kommunikation, Verhandeln. Das wäre ganz toll.
Ich danke dir sehr für deinen Besuch. Ihr habt große Freude gemacht. Wir hätten noch viel, viel länger sprechen können, aber 45 Minuten sind 45 Minuten und wir haben ja gelernt, halte dich an die Zeitvorgabe.
Genau.
Vielen Dank.
Danke dir.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast. Thank you.